kann vor allem ganz schlecht sehen hier. Was sagst du? Ah, hier ist ein Feuerzeug, das ist gut. Ja, egal, ich kann es ja auch auswendig. Also, ich will eigentlich auch bloß über einen Vers predigen. Im 1. Korinther 14,1. Hat irgendjemand nicht gehört, was da von der Versstelle das war? Jawohl, 1. Korinther 14,1. Jeder, der sich mit der Bibel auskennt, weiß ungefähr, was da nur stehen kann. Jagt der Liebe nach, strebt aber nach den Geistesgaben, vor allem nach der prophetischen Rede. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass ich nur über einen Vers predigen möchte, dann habe ich gnadenlos und maßlos übertrieben. Eigentlich will ich bloß über ein Wort aus diesem Vers predigen, nämlich über das strebt. Elberfelder Übersetzung sagt eifert, und weil ich komischerweise immer noch irgendwie Elberfelder nur immer auswendig kann, obwohl ich die ganze Zeit schon andere Bibelübersetzungen lese, werde ich also nicht über Streben predigen, sondern über Eifern. Eifert nach den Geistesgaben und hauptsächlich irgendwie danach, dass ihr weissagen könnt oder prophetisch reden könnt. Ich glaube, dass es einfach wieder mal dran wäre, etwas über Geistesgaben zu predigen. Das letzte Mal, dass wir uns diesem Thema systematisch genähert haben, das war wie 3 oder 4 Jahre, muss das gewesen sein, als Adolf Fritschen hier mal eine längere Predigtreihe darüber gehalten hat. Ich weiß nur, da hat gerade der Sonntagsgottesdienst angefangen, also das ist schon ganz schön lange her. Und seitdem haben wir das nicht mal gemacht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich da jetzt systematisch drüber reden werde die nächsten Wochen oder ob das jetzt eine Einzelpredigt ist und hin und wieder mal was auftauchen wird aus dem Bereich der Geistesgaben. Aber ich merke doch irgendwie, dass ein Sehnen Gottes irgendwie da ist, dass wir mehr in Geistesgaben reinkommen und dass es eigentlich ein schrecklicher Zustand ist, in dem wir uns befinden, nämlich dass wir relativ wenig Geistesgaben in der Gemeinde haben und definitiv irgendwie nicht so viele, wie eigentlich irgendwie da sein sollten und wie wir brauchen würden, um diese Welt zu erreichen. Ich war jetzt die letzten Tage irgendwo in Hessen, bei FLT, unserem Freak-Leiter-Training. Wolfgang hat es ein paar Mal angesagt, ich sollte da über Ekklesiologie lehren. Das ist die Lehre von der Gemeinde. Das hat irgendwie nicht geklappt. Also ich war zwar sehr gut vorbereitet, hatte mein ganzes Skript mit, aber irgendwie war die FLT ungewöhnlich prophetisch. Und so bin ich irgendwie zum Podium gegangen und irgendwie sofort sagte Gott, nee, predige über was anderes. Und dann habe ich das gemacht und dachte, es wäre bloß eine Einleitung. Aber dann kam wieder irgendwie so ein Eindruck und dann habe ich das wieder gepredigt und dann wieder was anderes und auf einmal haben wir da mittendrin einen Aufruf gemacht, und es ging da um so ein paar Bußthemen und dann sind ganz viele Leute mir nach vorne gegangen und es ist für gebetet worden und Buße getan worden und ey, es war einfach nur heftig. Also so ein richtig göttlicher, Jesus-mäßiger Moment. Und in diesem Moment, als diese ganzen vielen Christen vorne gestanden haben, also alles Leiter irgendwie aus unserer Bewegung und Buße getan haben über Dinge, die falsch gelaufen sind in ihren Gemeinden, in ihrer Leiterschaft, in ihrem Predigtdienst, habe ich ganz intensiv gemerkt, dass wirklich eine Freude im Himmel darüber da ist, dass ein Mensch Buße tut. Und wir kennen den Vers ja alle, irgendwie, das steht irgendwo im Evangelium, ich weiß nicht mehr in welchem, dass die Engel im Himmel sich freuen werden oder dass, wie wir als Jesus-Freaks so oft sagen, eine Party im Himmel ist, wenn ein Sünder Buße tut. Und wir münzen das meistens eigentlich irgendwie darauf, dass Nichtchristen Jesus kennenlernen und sich dann den Platz im Himmel sichern. Und natürlich ist dann ganz besonders eine große Party im Himmel, da wird Freude sein ohne Ende. Aber ich glaube, dass es immer irgendwie bei Buße ist. Dass immer irgendwie eine Freude da ist, eine himmlische Freude da ist, wenn jemand Buße tut, wenn jemand sein Denken ändert und sich in eine jesusmäßige Richtung aufmacht, wenn jemand erkennt, ich habe falsch gehandelt, ich habe falsch gedacht und geht jetzt wieder in die richtige Richtung, nämlich auf Jesus zu, dann ist eine Freude da in der unsichtbaren Welt und das kann man sich kaum vorstellen. Und mich hat das echt irgendwie total umgehauen. Also ich war richtig von Socken. Ich konnte danach gar nicht mehr weiter predigen, weil ich mich so gefreut habe und überhaupt dann auch am Boden gelegen habe und nicht mehr so richtig weiter konnte. Aber es war einfach so eine Freude in diesem Moment da. Das war der Hammer. Und dann habe ich es irgendwann doch noch geschafft, mich wieder hochzurappeln und hatte das Gefühl, dass Gott sagt, irgendwie jetzt bete irgendwie mal in Sprachen. Und das habe ich dann irgendwie gemacht. Und dann kam irgendwie prompt die Auslegung und das war auch nochmal so ein richtiger Hammer. Und man hat echt gemerkt, dass Gott irgendwie richtig reingesprochen hat in unsere Mitte und dass Jesus echt fast spürbar da war. Und das war richtig krass. Und ich sehne mich danach, dass es in unseren Gemeinden üblicher wird und auch hier bei uns, bei den Jesus Freaks Remscheid, dass es üblicher wird, dass Gott durch seine Gaben direkt in den Gottesdienst hineinreden kann. Und dass es normal ist, dass die Leute, die prophetische Eindrücke hier haben, dass sie sich trauen, nach vorne zu gehen, dass sie nicht irgendwie ängstlich da sitzen und sich überlegen, ob das jetzt wirklich mir zum Weitergeben bestimmt ist oder nicht, sondern dass sie nach vorne gehen und dass sie es sagen, uns allen zum Segen. Und ich hoffe irgendwie, dass wir da hinkommen werden, dass alle dieser Gnadengaben, die im Neuen Testament stehen, dass sie völlig üblich sind in unserer Gemeinde und wir da in einem hohen Maß an Göttlichkeit und Geisteskraft leben und man einfach merkt, irgendwie, dass der auferstandene Christus in unserer Mitte ist. Echt, das ist so ein Traum und ich glaube, dass das in Erfüllung gehen wird, dass das in Erfüllung gehen muss, weil wir anders nicht effektiv Gemeinde bauen können werden. Und ich glaube einfach, dass Jesus uns damit segnen will und uns reinbringen möchte. Und ich habe eine Predigt gehört, ich höre im Moment Predigten von einem Solingener Evangelisten, Hermann Zeiss heißt der, kennt ihr noch einer? Die Leute aus Solingen da? Jürgen, kennst du ihn? Ja, das glaube ich. Wann bist du denn geboren? Na, da war er schon tot. Okay, das kann nicht sein. Also Hermann Zeiss war ein Evangelist, dem in Ohlingen zum Olix, Ohlingen Solix oder wie das alles heißt, da kann sich ja kein Mensch merken da unten, ne? Zum Glauben gekommen 1944, 1958 gestorben bei einem Verkehrsunfall und hatte mir zwischendurch mehr als 100 Gemeinden in Deutschland gegründet, nämlich die Ecclesias, die es immer noch gibt. Hatte einen wahnsinnigen evangelistischen Dienst, also hat hier Land auf Land ab irgendwie fast jeden Tag gepredigt, meistens so wie vor mindestens ein paar tausend Leuten. In fast jedem Gottesdienst übernatürliche Zeichen und Wunder passiert in einer Menge, wie ich es noch von keinem anderen deutschen Evangelisten jemals mitgekriegt habe. Also es war total normal irgendwie, dass da Kranke geheilt worden sind, einfach wie während der Predigten, oft ohne irgendwelches Gebet und so. Und Gott hat sich also ganz mächtig irgendwie zu seinem Wort gestellt. Und ich finde ihn total cool, den Typen. Also wenn ihr mal Gelegenheit habt, an Predigtkassetten von dem dran zu kommen, das müsst ihr euch echt mal antun. Also ist ein totaler Evangelist natürlich, ne? Also schreit noch lauter als David Pierce und ist total direkt und predigt immer wie voll auf die 12 und ist irgendwie unhöflich und alles und ein Bollerkopf und manchmal total aggressiv und dann wieder irgendwie super sanftmütig und immer herausfordernd. Und ich mag das. Ich mag so diese direkte, klare Art, über das Evangelium zu predigen. Und du merkst einfach, irgendwie, dass Jesus in seinen Worten drin ist. Und das ist geil. Und jetzt fuhr ich dann irgendwie neulich auf der Autobahn und war irgendwie von der 44 auf dem Weg zum Kamener Kreuz, um dann auf die 1 zu fahren und hörte irgendwie eine seiner Predigtkassetten, die er irgendwie vor vielen Jahren in Süddeutschland gehalten hat. Und er hat über Geistesgaben gepredigt und hat dann gesagt, Leute, lasst uns doch einfach alle mal dafür schämen, dass wir so wenig Geistesgaben in unseren Gemeinden haben. Boah, und ich dachte so, wow, stimmt, genau. Erstmal Radio ausgemacht, mich eine Runde geschämt, irgendwie Gott um Vergebung gebeten und irgendwie dafür gebetet, dass es anders wird und dass wir aus diesem wirklich peinlichen Zustand rauskommen. Und ich glaube, dass das ein Konzept ist, das die aller wenigsten Christen in Deutschland haben und dass wir über Gaben und das Reich Gottes ganz anders denken, als dieser Mann das offenbar gemacht hat. Und ich bin sicher, dass wenn ich eine Umfrage machen würde, warum wir nicht in Geistesgaben kommen und warum wir so wenig haben, dann würde wahrscheinlich keiner irgendwie sagen, ja, dass es an uns liegt. Keiner würde sagen, dass er sich dafür in Grund und Boden schämt, irgendwie aus einer kraftlosen Gemeinde zu kommen. Sondern ich glaube, dass die meisten sagen würden, ja, wir haben so wenig wie an göttlicher Kraft, weil Gott so wenig davon rüberwachsen lässt. Und wenn wir würden gerne irgendwie haben, dass Gott uns mehr irgendwie dieses geben würde und mehr jenes geben würde und wir sind total offen dafür und wenn Gott das möchte, dann kann er das doch wirklich gerne machen. Und so logisch das vielleicht klingen mag, es ist ein total unjesusmäßiges und theologisch vollkommen falsches Denken. Und die Bibel sagt irgendwie ganz klar, dass wenn du welche haben willst, dann gibt es eigentlich nur einen Weg, nämlich Eifer danach. Und es ist nicht Gott, der uns die Gaben vorenthält, sondern Gott hat uns das längst gegeben. Gott hat das längst freigesetzt. Und wenn in uns der Heilige Geist ist, wenn in uns die Kraft ist, die Christus von den Toten auferweckt hat, dann sind die Gaben eigentlich längst schon da. Und das Einzige, was irgendwie noch zwischen uns und der Ausübung dieser Gaben steht, ist unsere Haltung, die wir den Gaben gegenüber haben, nämlich dass wir nicht irgendwie so drauf sind, dass wir sagen, ich will es auf jeden Fall haben, ich eifere danach, ich will darum kämpfen, ich will alles geben, um in Gaben hineinzukommen, ich will alles tun, um aus meinem jetzigen ungeistlichen Zustand rauszukommen und in das reinzukommen, was Gott für mich hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich irgendwie eine Denkweise ist, die fast kein Christ hat. Also ich bin immer schon ganz glücklich, wenn ich mal irgendwie jemanden treffe, der sagt, boah, ich will auf jeden Fall irgendwie mehr von Gott haben und koste es, was es wolle, das ist mir ganz egal. Ich werde alles irgendwie dafür aufgeben, um in eine göttliche Dimension reinzukommen. Ich werde alles irgendwie dafür aufgeben, um mehr im Glauben zu wandeln. Bin ich echt jedes Mal froh, wenn ich so einen treffe, weil die nicht besonders häufig sind. Und ich möchte mal sagen, wie das, wenn wir da hineinkommen wollen, dass wir mehr von Gottes Übernatürlichkeit merken, dann wird es nötig sein, dass unsere Einstellung sich an einigen Punkten radikal ändert und dass wir bereit sind, eiferer zu werden für das Gute, was Gott irgendwie uns noch geben kann, um in diesem Eifer zu leben und durch diesen Eifer an das ranzukommen, was eigentlich längst unser Erbe ist, was wir eigentlich wirklich haben sollten, was wir haben müssen. Und eifern ist eigentlich eine total starke Sache. Es ist ein starkes Wort im Griechischen. Irgendwie, wenn man Parallelstellen mal nachschlägt, ist das total, also es ist einfach stark. Es ist eine intensive Sache. Es ist nicht irgendwie etwas Einfaches zu eifern, sondern es ist hier wirklich die Rede von etwas, was einen Menschen wie verbrennt, was ihn vorwärts treibt, was ihm alles abverlangt und was irgendwie davon spricht, irgendwie, dass es ein Ziel gibt, das so viel wert ist, das so kostbar ist, dass man bereit ist, alles irgendwie dafür aufzugeben, um da hinzukommen. Und es gab zu den Zeiten, als Jesus gelebt hat, also auf der Erde gelebt hat und das Neue Testament geschrieben worden ist, da gab es eine jüdische Gruppe, die nannte man die Eiferer. Ich weiß nicht, ob die sich selber so genannt haben oder ob andere das waren, die sie so genannt haben. Und die sind meistens in den deutschen Bibelübersetzungen als Zeloten übersetzt. Einer von den Jüngern Jesu, nämlich Simon, der war ein solcher Zelot. Und es ist im Griechischen, es ist der gleiche Wortstamm, wie es hier bei Eifern ist, es ist das da auch. Und die Zeloten waren eine radikale, umstürzlerische Gruppe. Also das waren Leute, die konnten nicht damit leben, dass Israel besetzt war vom Römischen Reich. Die konnten mit dieser römischen Herrschaft nicht leben und die haben alles getan, was in ihrer Macht stand, um irgendwie diese römischen Besatzer loszuwerden. Und dann gab es wahrscheinlich so Pfeifen wie bei Leben des Brian, die dann irgendwie völlig falsch Römer geht nach Hause irgendwie an die Wand geschrieben haben nachts und noch bis zum frühen Morgen damit beschäftigt waren, tausendmal das richtig hinzuschreiben. Und dann gab es irgendwie auch welche, die sind so weit gegangen wie bis zum offenen Terrorismus und wir haben dann Leute da umgebracht und Bomben gebaut und haben irgendwie gegen das Römische Reich konspiriert und haben alles gemacht, was sie konnten, um ihre Vision eines freien Israels zu erfüllen und diese Römer rauszuschmeißen. Und wenn wir hier über Geistesgaben reden, dann reden wir eigentlich darüber, dass wir als Christen Gottes Gaben gegenüber die gleiche fordernde, wünschende, begehrende Einstellung haben sollten, wie diese Zeloten der Freiheit gegenüber. Und dass wir genau wie diese Leute so drauf sein sollten, dass wir sagen, es gibt nichts Kostbares, als in diese Gaben reinzukommen. Und wenn es auch mein Leben kosten würde, da reinzugehen, ich will da rein. Und das ist etwas, was ich diesen Zeloten irgendwie sehr positiv, oder was ich an ihnen sehr positiv finde, dass sie wirklich ein Ziel hatten, dass sie bereit dafür gemacht hat, ihr Leben zu geben, irgendwie ins Gefängnis zu kommen, irgendwie ihre Familien auseinandergerissen zu sehen, in Armut zu leben. Hauptsache, dass sie es irgendwie schaffen, ihr Ziel zu erreichen. Und das ist genau etwas, was ich eigentlich bei den Christen überhaupt nicht mehr sehe oder nur ganz wenig sehe. Diese Bereitschaft, irgendwie alles aufzugeben für den Heiland und zu sagen, es ist mir egal, was es kostet. Ich will das haben, was Gott für mich hat. Aber wenn wir über geistliche Armut reden, die wir ja in Deutschland definitiv haben, die uns überall begegnet, dann glaube ich, dass vieles irgendwie damit zu tun hat, dass wir einfach nicht mehr diesen Hunger nach Gottes Reich haben und dass wir nicht mehr irgendwie so drauf sind, dass wir die Stadt, die zukünftige Stadt suchen, wie es im Hebräerbrief heißt, und wir sollen, dass wir hier auf dieser Welt uns echt eingerichtet haben und dieser unbedingte Hunger nach Gottes Reich echt verloren gegangen ist. Und wir haben komischerweise gerade auch in Deutschland so dieses Jüngerschaftskonzept, irgendwie, dass wir sagen, ja, ich würde ja gerne irgendwie mehr Jesus-mäßig leben, ich würde ja gerne irgendwie, dass mein Leben anders ist, wenn Gott mir das doch einfach geben würde. Oder wenn irgendjemand es mir geben würde. Und was wir nicht verstanden haben, aber echt verstehen müssten, ist, dass es nicht Gottes Aufgabe ist, uns zu entwickeln uns charakterlich weiterzubringen, uns in Gaben reinzubringen oder uns in unsere Berufung reinzubringen, sondern dass es etwas ist, wofür wir da sind, wo wir für kämpfen müssen, um in das reinzukommen, was Gott für uns hat. Und so sehr die Errettung eigentlich etwas ist, was total umsonst ist, ne, wo man einfach nur im Glauben zugreifen muss, so sehr ist doch eigentlich alles, was danach kommt mit Jesus, etwas, was erkämpft werden muss, etwas, was erlitten werden muss, etwas, wo man mit Eifer und Motivation hinterher sein muss, um an das ranzukommen, was Gott für uns hat. Und solange wir mit so einem passiven Bild von Jüngerschaft unterwegs sind, dass wir Gottes Wirken bestenfalls nicht im Wege stehen, sondern es annehmen, wenn es irgendwie gerade auf eine Weise kommt, die uns völlig angenehm ist und nicht überfordert, aber nicht bereit sind, irgendwie einen Preis dafür zu zahlen und alles irgendwie zu geben, was wir haben, um in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Ich glaube, solange werden wir von Gottes Gegenwart nicht mehr erleben, als dann und wann irgendwie mal so ein kleines Britzelchen hier und irgendwie ein kleines Wunder da und vielleicht irgendwie alle paar Monate, dass mal jemand wie Jesus kennenlernt. Aber mehr wird da nicht sein. Es wird irgendwie so lange kein Lebensstil sein, wie wir nicht bereit sind, alles in die Waagschale zu werfen und zu sagen, ich setze alles, was ich habe, auf diese eine Karte, Jesus Christus, und ich will alles, was er für mich hat. Und ich weiß, dass das ja mal wieder harte Worte sind, aber ich glaube, das ist gut, denn Gottes Wort muss uns echt manchmal wehtun. Das ist wirklich absolut notwendig. Wenn Gottes Wort uns nicht mehr wehtut, wenn nicht irgendwie manchmal irgendwie durch unser Fleisch gekreuzigt wird und wir durch Gottes Ansagen, dann ist was falsch. Und dann sind wir zu sehr in unserer Sicherheitszone, irgendwie da, wo wir alles kontrollieren können, da, wo alles irgendwie entspannt und sicher für uns ist. Aber dann sind wir nicht mehr irgendwie in diesem Bereich, wo Glaube praktisch wird und wo Gott sich ereignen kann, wo richtig irgendwie was gehen kann. Denn das kommt immer nur dann, wenn wir uns auch so ein bisschen wenigstens doch unwohl fühlen und wissen, irgendwie, ich komme nur dann weiter, wenn ich mich wirklich hundertprozentig irgendwie auf Jesus Christus werfe. Und ich habe mir vorgenommen, irgendwie schon von einer ganzen Weile, irgendwie, dass ich immer mehr irgendwie in diese Richtung predigen möchte, irgendwie, weil ich einfach glaube, irgendwie, dass wir weit hinter dem herhinken, was Gott irgendwie für unsere Gemeinde hat und was Gott für unser Land hat, und dass Jesus möchte, dass wir da hineinkommen. Und so möchte ich euch auf jeden Fall diesen Gedanken irgendwie schon mal mitgeben, dass Jüngerschaft nicht etwas ist, was du an andere Leute delegieren kannst. Und du kannst nicht sagen, ich komme nicht in Geistesgaben hinein, weil mein Pastor mir das nicht beibringt. Und du kannst nicht sagen, ja, ich glaube schon, dass ich irgendwie zum Propheten berufen wäre, aber irgendwie in meiner ganzen Gemeinde ist kein Prophet und deswegen komme ich irgendwie nicht in diesen prophetischen Dienst hinein. Und du wirst nicht irgendwann mal sagen können, ja, ich habe deswegen irgendwie keine Kranken geheilt, obwohl ich die Gabe hatte, weil niemand mich irgendwie darauf aufmerksam gemacht hat und niemand mich irgendwie dahin gebracht hat, dass ich gelernt habe, für Kranke zu beten. Natürlich sind das Faktoren und es mag einfacher sein in einer Gemeinde, in der es für jeden Geistesgabe einen Kurs gibt, mag es einfacher sein, da reinzukommen, aber das löst dich nicht von der Verantwortung, selber eben Verantwortung für dein Leben zu übernehmen und in das hineinzudrängen und das irgendwie zu nehmen, was Gott für dich hat. Und es ist nun mal einfach der Zustand, dass nicht alle Gaben gleichmäßig irgendwie ausgebildet werden, jedenfalls hier nicht im Umkreis von irgendwie ein paar Kilometern. Und das bedeutet irgendwie, dass wenn du etwas haben willst von Gott, dann mag es möglich sein, dass du deinen ganzen Eifer da hineinlegen musst, Quellen zu graben, bis du da bist, wo du etwas lernst und wo du hineinkommst. Und es gibt so ein paar Sachen, die mich ganz besonders interessieren. Irgendwie, da mag ich irgendwie noch nichts drüber sagen, habe ich noch kein großes grünes Licht irgendwie von Gott für. Aber ich meine, ich höre mir Predigtkassetten irgendwie aus der ganzen Welt an. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mal ein paar andere Länder bereise, irgendwie, wo da irgendwie wesentlich mehr geht irgendwie in diesem Bereich. Und ich glaube, dass das vielleicht auch für einige von euch irgendwie dran sein kann, diesen Eifer zu entwickeln, dass ihr sagt, ich will da reinkommen, egal was es kostet. Und wenn es bedeutet, irgendwie, dass ich irgendwie nach Amerika fliegen muss oder Frankreich oder Schweiz oder keine Ahnung was, oder dass ich eine Fremdsprache lernen muss, dass ich irgendwie Geld investieren muss, um Kurse zu besuchen, ey, dann wird sich das dennoch lohnen, wenn es irgendwie das ist, was Jesus für dein Leben hat, weil es nichts Besseres gibt, als in der Berufung zu leben, die Gott für uns hat. Und das spricht natürlich wie von etwas, wo wir als Jesus Freaks viel drüber geredet haben und was wir bis heute sehr selten umgesetzt haben, nämlich Radikalität. Und ich habe schon sehr viele Leute sagen hören, ich bin bereit, alles zu machen, was Jesus will. Ich bin bereit, irgendwie radikal zu sein, jeden Preis zu zahlen und alles Mögliche. Und dann hat man doch irgendwie sehr schnell gemerkt, dass das nur Lippenbekenntnisse waren und dass die gleichen Leute nicht mal bereit waren, irgendwie einmal im Monat ein paar hundert Kilometer in einen anderen Gottesdienst zu fahren, irgendwie, obwohl sie da vielleicht etwas gekriegt hätten für ihr Geistesleben. Und wenn wir über Eifer sprechen, in Gaben hineinzukommen, dann mag das echt sein, dass das ein Preis für dich ist, dass du so lange graben musst, bis du dahin kommst, dass Gott es dir beibringt oder dass du Leute findest, die dir helfen, wieder reinzukommen. Dann mag das sein, dass das der Preis ist, den du dafür bezahlen musst, aber es wird sich definitiv lohnen. Es gibt noch einen anderen Eiferer im Neuen Testament. Könnt ihr zu Hause mal nachlesen. Johannes 2. Hat Jesus den Tempel besucht in Jerusalem und hat gemerkt, das ist ganz schön krass, was da abgeht. Das war irgendwie ein reines Warenhaus geworden. Überall Geldwechsler, Taubenverkäufer, Souvenirhändler, Leute, die einmal Fotoapparate verkauft haben. Und Jesus hatte einfach eine Vision vom Reich Gottes und er hat gesehen, hey, das geht gar nicht. Irgendwie, das ist kein Reich Gottes mehr, was in diesem Tempel spürbar ist. Und es hat ihn die Wut gepackt und er hat sich wie eine Peitsche gebaut und hat alle Leute verprügelt, die da irgendwie was verkauft haben und hat die Tische umgeschmissen und hat die Leute irgendwie zur Tür rausgetrieben und hat irgendwie dabei noch gepredigt und hat gesagt, hey, mein Haus steht im Alten Testament, soll ein Bethaus sein und das Reich Gottes muss spürbar sein und deswegen raus mit euch allen. Und als er das gemacht hat, haben die Jünger an ein Wort gedacht aus Psalm 68, wo es heißt, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Also genau das irgendwie, wo wir hier drüber reden, über Geistesgaben, das war in Jesus wirksam. Er hatte einen Eifer für das Reich Gottes. Er wollte, dass Gottes Reich sichtbar wird in dieser Welt. Und es war ihm in diesem Moment völlig egal, was irgendjemand von ihm gedacht hat. Und im Grunde genommen war es skurril. Ich meine, da läuft der Friedefürst mit einer Peitsche rum und verprügelt Leute. Und ich glaube, wenn Jesus einmal irgendwie darüber nachgedacht hätte, hätte er vielleicht auch gesagt, ups, da muss es diplomatischere Wege geben. Aber er hat nicht darüber nachgedacht, sondern seine Vision war so groß. Er hat gesagt, ich muss das Reich Gottes hier haben, in diesem Tempel. Ich will das jetzt sehen, koste es, was es wolle. Und diese Leute stören und deswegen müssen sie raus. Und das ist ein Eifer, ein heiliger Eifer für Gottes Reich, den wir als Christen echt entwickeln sollten, dass wir sagen, ganz egal, was irgendwie im Weg steht, irgendwie zwischen mir und dem Reich Gottes, irgendwie ganz egal, was rausgeschmissen werden muss aus meinem Leben, ganz egal, was ich an Beziehungen vielleicht aufgeben muss, um da hineinzukommen, wo Gott mich hinhaben möchte, ich will das machen, weil einfach der Eifer für Gottes Reich so groß ist, dass wir von nichts anderem mehr gesättigt werden können, dass es nichts mehr geben wird, was uns zufriedenstellt, außer Gottes spürbare, sichtbare Gegenwart. Und genauso wie Jesus und wie alles getan hat, um dieses Reich hier runterzuholen, sollten wir bereit sein, alles zu tun, damit Gottes Reich in unserem Leben mehr anbricht, als es jetzt gerade im Moment der Fall ist. Und ich kann euch garantieren, dass egal wo du jetzt bist, dass es noch Horizonte zu entdecken gibt. Und vielleicht bist du schon jemand, der viel in Gottes Gegenwart ist und dann freue ich mich für dich. Ich bin auch jemand, der viel in Gottes Gegenwart ist. Aber ich merke, dass je öfter ich drin bin, je mehr ich oder je näher ich irgendwie bei Gott bin, umso größer wird mein Hunger, umso größer wird meine Sehnsucht und umso weniger kann ich an irgendetwas denken, als dass ich mehr von dem haben will, was Gott ausmacht und dass ich mehr irgendwie von Gott in dieser Welt haben will. Und ich glaube, dass wenn wir einmal es wirklich geschmeckt haben, wie es ist, mit Jesus zusammen zu sein und von Jesus gebraucht zu werden, dann muss irgendwie eigentlich diese Motivation kommen, die sagt, ich werde alles tun, um das Reich zu kriegen. Und so gibt es irgendwie einen Vers im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium ist es, glaube ich, wird relativ wenig drüber gepredigt, weil den auch, glaube ich, viele nicht richtig verstehen. Und da heißt es irgendwie, dass seit den Tagen Johannes des Täufers, wo das Reich Gottes gepredigt wurde, die Leute gewalttätig versuchen, es an sich zu reißen oder andere Bibelübersetzungen sagen, gewaltmäßig versuchen einzudringen in dieses Reich. Und ich glaube, dass wir Leute sind, die berufen sind dafür, reinzudrängen, es an sich zu reißen. Dass wir Leute sind, die berufen sind, im Glauben mutig die Hand auszustrecken und zu sagen, ich nehme das, was Gott für mich hat, ich werde es in mein Leben hineinziehen und ich werde mich nicht eher zufrieden geben, ich werde nicht eher beruhigt sein, als bis ich so viel von Jesus in meinem Leben habe, wie es irgendwie möglich ist. Und ich würde jetzt gerne noch beten, und wie das der Heilige Geist vielleicht das ein oder andere lebendig macht von dem, was ich gesagt habe. Weil ich einfach irgendwie immer mehr merke, oder das ist so ein Problem, das man als Prediger hat, und wenn das einem echt manchmal das Herz zerreißt. Man kann immer nur zu Köpfen predigen, obwohl man eigentlich die Herzen erreichen will. Und das ist echt eine Sache, die kann irgendwie richtig schlimm sein. Du kannst da stehen, du kannst dein Herz ausschütten und du kannst trotzdem völlig irgendwie an allen Leuten eigentlich vorbeireden und keiner irgendwie kann es für sein Leben nehmen, weil irgendwie die Köpfe zu sind oder sonst irgendetwas. Und ich möchte einfach dafür beten, dass Jesus euer Herz aufmacht und dass ihr es ergreifen könnt, dass ihr vielleicht eine Vision davon habt, dass ihr irgendwie schmecken könnt, wie Gottes Reich ist, wie Gottes Gaben sind und wie sehr es sich lohnt, sich danach auszustrecken und da hineinzudrängen und das irgendwie an euch zu reißen und zu nehmen, was Gott für euch hat. Heiliger Geist, ich habe es jetzt oft schon zu dir gesagt, aber ich sage es nochmal. Gott, es tut mir leid, dass wir so wenig in deiner Dimension unterwegs sind. Gott, es tut mir leid, dass wir diese Gelegenheiten, wo deine Gegenwart richtig spürbar ist und wo das Übernatürliche in unser Leben tritt, dass wir sie richtig gehen feiern, weil sie so selten sind in unserem Leben. Gott, ich möchte, dass wir als Gemeinde dahin kommen, dass wir diese Momente feiern, weil sie das Beste sind, aber nicht, weil sie selten sind. Gott, ich möchte dich echt um Vergebung bitten, irgendwie dafür, dass wir es so sehr am Eifer fehlen lassen. Gott, dass ich selber irgendwie so oft am Eifer fehlen lasse. Gott, und ich bitte dich, dass du uns echt Feuer machst, Jesus. Gott, ich bitte dich, dass du uns echt anzündest. Ich bitte dich, dass du uns auf eine Suche schickst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns eine Unzufriedenheit gibst, Herr. Gott, ich bitte dich, dass du uns das Ziel so deutlich vor Augen malst, irgendwie, dass wir gar nicht anders können, als auf der Arbeit ins Klo zu gehen und zu beten oder zwischendurch Bibel zu lesen oder irgendwas zu machen, was uns in deine Gegenwart und deine Nähe bringt. Gott, ich bitte dich, dass wir echt Junkies werden, dass wir süchtig werden irgendwie nach dir und dass wir immer mehr von dir haben wollen. Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass Deutschland errettet wird. Ich will das echt sehen, dass 100.000 bis Millionen in unserem Land dich kennenlernen. Und ich bete mir, dass du uns den Eifer gibst, in das hineinzudrängen, egal was es kostet, Jesus. Halleluja. Wir werden jetzt gleich Lobpreis machen. Aber ich möchte vorher doch gerne irgendwie nochmal, wie ja jetzt schon öfter, irgendwie 2-3 Minuten geben, damit Leuten, denen Jesus gerade irgendwie was gesagt hat, dass ihr nach vorne kommen könnt und dass ihr es sagen könnt. Und wenn das heißt, wenn wir, dass wir nach Gaben streben sollen, irgendwie am meisten mal nach Weissagung, dann ist das ja irgendwie prophetische Rede. Und so bitte ich euch, wenn du irgendwas empfangen hast von Jesus, wenn du ein Wort gehabt hast, wenn du ein Bild gesehen hast, irgendwas, irgendwie dann komm nach vorne und sag das. Trau dich einfach, sei nicht ängstlich, sondern bau uns mit dem auf, was Jesus dir gesagt hat. Wird sicherlich auch gleich noch im Lobpreis Gelegenheit zu sein, dass ihr nach vorne kommen könnt und euch ein Mikro nehmen könnt. Aber wäre auch schön, wenn du jetzt die Freiheit hättest. Ja, kann ich machen. Ich wurde gerade gefragt, ob ich noch was in Sprachen sagen kann. Klar. Kuria Shembria la Seketaralia Trianda la Sira la Magorose Triala la Mandriga Sefra Nashelia Seteketerian, Alla Sutrukolo Boschele Mea Sira la Kafra Nasiele Getiria la Andrega Seliat Ekeria la Siondros, Elia Moschendria Sekifaria la Andriga Sara la Tiria Makesetrina la Yakaria Zelebiato Andria la Shefrugo Sietke. Jemand eine Auslegung? Halleluja. Also, bleibt auf eurem Pfad.
Ich hatte gerade eben den Eindruck, dass Gott jetzt durch diese Predigt und so, was ihr gerade eben gehört hat, und so das ganz starke Feuer in uns brennen lässt und dass das auch wirklich was bewegt. Dass wirklich jetzt auch viele hier, die hier sitzen, zugehört haben, dann auch anfangen danach zu streben, dann Feuer in sich kriegen, dass das ein Anfang heute wird. Ja, das wollte ich nur sagen.
Dann bete noch für das Feuer.
Ja, ich wollte, ja, ich bitte dich, lass wirklich eine Flamme in uns sein. Lass wirklich deinen Geist ganz stark in uns wirken, dass wir wirklich spüren, dass du da bist und dass du mit uns wirken willst, dass du uns diese Gaben gegeben hast und dass wir diese auch nutzen. Ich bitte dich, Herr, bitte lass dieses Feuer in uns brennen. Amen.
Okay, dann bitte ich die Band nach vorne.